großer Podcast. Kutscher putzt den Kottbusser Podcast. Kutschkasten.
Hey und Konnichiwa. Schön, dass ihr den Kottbusser Podcast Kutscher eingeschaltet habt. Wir haben heute einen Grund zum Feiern. Denn das ist bereits die 10. Folge unseres Podcasts. Herr Kelch, wenn wir auf die vergangenen Folgen zurückblicken, haben wir schon wirklich viele Themen behandelt. Mich würde jetzt interessieren, welches war denn Ihr Lieblingsthema und welchen Gast würden Sie noch mal gern zu einem Gespräch einladen?
Also so spontan gesagt war die Tierpark-Folge ein wunderbares Thema gewesen und insbesondere auch mit dem Spiel, was zum Schluss gemacht worden ist, Tiergeräusche erraten, wo ich völlig daneben lag. Also, aber ich war beruhigt, weil unser Dr. Kämmerling auch nicht alles wusste. Also das ist schon recht vielfältig. Und welchen Gast ich gern noch mal hätte, das wäre auf alle Fälle Doreen Mohaupt, also unsere Fachbereichsleiterin für Stadtentwicklung. Mal so in 2-3 Jahren, was von dem, was wir da so ein bisschen gesponnen haben und uns unterhalten haben, was davon schon umgesetzt wird. Und das ist ja das, was unsere Stadt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten ja zu bewältigen hat. Und das waren ja recht schöne und gute Dinge gewesen.
Das stimmt. Und ich denke, den Wunsch können wir Ihnen auch erfüllen. Und ich denke, Sie sehen sich bestimmt noch eher wieder, weil wir ja schon in der letzten Folge auch gesagt haben, dass es mehr Folgen zum Thema Stadtentwicklung geben wird.
Genau.
Und da laden wir Frau Mohaupt bestimmt noch mal ein.
Sehr schön.
Vor etwas mehr als einem Monat endeten sowohl die Olympischen als auch die Paralympischen Spiele in Tokio. Um euch einen kleinen Einblick zu geben, wie das so war, haben wir Francis Herrmann und Janne Engeleiter zu uns in den Podcast eingeladen. Ich freue mich sehr, dass ihr beide hier seid.
Vielen Dank für die Einladung.
Beide haben an den Paralympics teilgenommen und sowohl einen neuen Rekord aufgestellt als auch eine Silbermedaille gewonnen. Begleitet werden sie von ihrem Trainer Ralf Paulo.
Hallo.
Erzählt unseren Hörerinnen und Hörern doch gern mal etwas über euch.
Francis, mach mal einen Anfang.
Sehr gut. Ich bin ja schon eine Weile im paralympischen Sport tätig und habe es jetzt nochmal geschafft, nach 2008 die zweite Silbermedaille zu gewinnen sozusagen, aber in einer anderen Disziplin. Also vom Diskuswerfen bin ich ja zum Speerwerfen gekommen. Ich habe jetzt eine duale Karrierestelle beim Land Brandenburg und bin in der Sportschule eingesetzt. Das macht mir auch viel Spaß, ist jetzt ein bisschen im Thema. Ich habe kurze Wege und das ist eine ganz tolle Sache auf jeden Fall.
Ja, ich bin 2012 an die Sportschule gekommen, um dort mein Abi zu machen, war dann 2016 in Rio auch schon dabei, habe dann soziale Arbeit hier an der BTU studiert, mache jetzt die Ausbildung zur Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin und war jetzt halt bei meinen zweiten Paralympics.
Mein Name ist Ralf Paulus, wurde ja schon gesagt. Ich bin seit fast 30 Jahren jetzt im Parasport tätig und Francis kenne ich seit 2003. Seitdem hat sie damals mehr oder weniger sporadisch bei mir trainiert, seit 2006, als sie an der Sportschule war, haben wir dann sehr intensiv zusammen trainiert. Seit 2012 kam dann Janne noch mit dazu und mittlerweile bin ich in meiner Haupttätigkeit Stützpunktleiter für unsere Bundesstützpunkte und habe den beiden Mädels aber versprochen, solange wie sie Sport treiben, auf alle Fälle bis Tokio werde ich sie als Trainer begleiten. Das ist nicht immer ganz einfach gewesen, die Verbindung, aber am Ende des Tages war es ja auch erfolgreich.
Ja, auch von mir nochmal herzliches Willkommen den dreien, zumal Francis, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, Francis hatte nämlich hier ihre Ausbildung in der Stadtverwaltung gemacht.
Das stimmt.
Oder du bist dann gekommen zu uns.
Ich habe studiert auch Sozialarbeit,
genau,
und dann bin ich 2012 nach dem Studium direkt hier ins Jugendamt eingestiegen.
Genau, so war das gewesen.
So war das, genau.
Und das war ja damals auch gar nicht so einfach, weil wir hatten wenig Stellen gehabt und viele Bewerber, Sozialarbeiter, es ist völlig gekippt. Jetzt haben wir viele offene Stellen, jetzt suchen wir Sozialarbeiter. Und
vielleicht komme ich ja wieder, man weiß es nicht.
Genau, vielleicht sieht man sich wieder, genau. Aber das ist genau so ein bisschen der Anknüpfungspunkt. Das unterscheidet ja, sag ich mal, die Olympiakader, die weitaus jünger sind, jetzt von den Paras. Die sind ja doch schon teilweise in der Ausbildung oder schon sehr berufsständig unterwegs, also auch schon im normalen Leben so angekommen, dass sie ihren Job machen und nebenbei trainieren. Wie läuft denn da eigentlich so ein Tag ab? Wie muss man sich denn das auch vorstellen? Auch für den Trainer ist das ja nicht so einfach, weil wenn man arbeiten geht, hat der Arbeitgeber ja auch Erwartungshaltung. Man muss ja auch auf Arbeit sein. Gleichzeitig muss der Arbeitgeber ja auch Verständnis haben, wenn Trainingszeiten sind oder wenn es in Richtung Olympia geht, wird es ja auch eine ganz andere Richtung und Taktung des Trainings geben. Wie läuft denn sowas ab?
Ja, vielleicht fange ich gleich mal dazu an. Also ich sag mal, ich glaube, es ist auch ein bisschen im Wandel mittlerweile. Also bei uns kristallisiert sich das immer mehr raus, dass wir also auch mit unserem Nachwuchs an die Sportschule gegangen sind. Francis war ja die Erste, Janne war dann als Vierte oder Fünfte kam sie zur Sportschule. Und die Ausbildung spielt dann sicherlich eine Rolle. Das ist aber immer relativ noch einfach, auch während des Studiums, das mit dem Training zu koordinieren. Schwierig war es dann für Francis, als sie ins Jugendamt gekommen ist, dann später Sozialamt. Das war dann ein bisschen einfacher. Kann man auch ganz klar sagen, dass die Sozialamtsleiterin damals, Frau Diekmann, uns da wirklich mächtig geholfen hat. Mhm. Frances die Freiräume zu schaffen, die sie gebraucht hat, um trainieren zu können. Ja, also es ist, glaube ich, deutlich im Wandel und wir passen uns da dem olympischen Sport schon an. Und man muss halt täglich zweimal trainieren. In der Leichtathletik, im Radsport sicherlich einmal täglich. Dafür sind das längere Trainingseinheiten. Ohne dieses Training kommt man einfach nicht mehr voran. Also Weltspitze ist einfach mit einem sehr hohen Trainingsaufwand nur zu erreichen. Das ist so. Es gab, ich weiß nicht, ob das jemand gesehen hat, ein sehr gutes Video für als Werbung für die Paralympics. Und da hat ein Radsportler, Matthias Schindler heißt er, aus Bayern gesagt, er hätte nie gedacht, dass das Niveau im Parasport so hoch ist. Es ist einfach so. Man muss richtig trainieren. Das ist Leistungssport. Das haben viele noch nicht verstanden. Okay. Und Jana hat das mal auf den Punkt gebracht. Sie hat gesagt, ich fahre nicht nach Tokio, weil ich behindert bin, sondern weil ich Leistungssportlerin bin und die hohen Leistungen bringe. Und genauso ist es auch.
Ja, und ich meine gerade auch hier bei uns am Olympiastützpunkt, Ralf, du weißt ja, es ist ja sehr viel gemacht worden in den letzten Jahren, dass gerade auch für die Parasportler, sag ich mal, ob das die Physiotherapie und so weiter ist, ist ja einiges dort auch gebaut worden mit Unterstützung des Landes, des Bundes auch. Und unser Schwerpunkt hat sich ja auch hier in Cottbus deutlich in diese Richtung auch verschoben, was ja auch gut ist.
Ganz klar kann man das sagen, dass erstmal das Land uns super unterstützt und hier in Cottbus die Stadt im Speziellen natürlich auch. Und deshalb hat sich das so positiv entwickelt. Und es wird auch weitergehen, hoffe ich. Innerhalb der Strukturanpassung haben wir da vielleicht auch noch ein paar Chancen, uns noch besser aufzustellen und hoffentlich dann auch weiter sehr gute Sportler hier zu entwickeln, beziehungsweise auch hierher zu ziehen. Also das ist ja nur so, das wird ja viel diskutiert über die insgesamt Struktur im deutschen Leistungssport. Und ich glaube, man muss sich wirklich konzentrieren und die Schwerpunkte, die Stützpunkte, die man hat, stärken und nicht versuchen, alles im Klein-Klein zu machen. Und wir haben gezeigt mit Cottbus, können wir mal ein bisschen angeben, wir sind die Einzigen, die sich wirklich verbessert haben. Also wir haben 2016 hatte Cottbus 4 Medaillen, insgesamt als Brandenburg hatten wir 6 Medaillen geholt in Rio und diesmal haben wir 10 geschafft. Das haben alle anderen nicht erreicht, gehört auch ein bisschen Glück mit dazu, aber ich glaube, das ist das Glück des Tüchtigen.
Nein, das tut ja auch mal gut, weil ich sag mal, ich als Oberbürgermeister kriege ja auch manchmal Fragen, auch von Reihen der Stadtverordneten, was passiert da vor Ort auf dem Olympiastützpunkt, die ganzen Investitionen getätigt werden dort, kommen die auch dort an und jetzt können wir doch schon sagen, ja, es zeigt Erfolge und das ist auch gut. Da habe ich mal so eine Frage, Frances ist ja so ein Para-Urgestein, muss man ja schon sagen, erste Teilnahme 2008 in Peking, wenn ich richtig informiert bin und dann über London, Rio bis Corona-bedingt in diesem Jahr in Tokio dabei. Was hat denn so aus Sicht von dir, Frances, sich so geändert über die Jahre?
Also zum einen habe ich mich ja geändert, wenn ich jetzt davon ausgehe, 2008, da war ich 19.
Ja.
Jetzt bin ich schon über 30. Man selber ist reifer geworden, hat natürlich auch einen Weg mit den anderen Athleten, die dort antreten, zurückgelegt. Man kennt sich dann eben auch. Man hatte jetzt eben die Besonderheit in Tokio, dass man sich vorher nicht weiter gesehen hat, dass es keine größeren Wettkämpfe gab. Ansonsten hat es für mich vielleicht so ein bisschen sich dahingehend verändert. Wenn ich jetzt überlege, 2008, da war ich so Newcomer, da hat keiner mit gerechnet, das war so unverhofft. Und jetzt war die Erwartungshaltung von mir, also meine eigene, schon recht hoch, einfach zu sagen, boah, jetzt habe ich so viel investiert, ich habe eine Sportförderstelle, ich kann mich auf das Training konzentrieren und man will das auch irgendwo zurückgeben. Und ein ganz entscheidender Punkt ist für mich persönlich, dass ich ja seit letztem Jahr Mutti eines Sohnes bin.
Ah.
Und das nochmal für mich auf eine neue Ebene gebracht hat, einfach zu sagen, okay, das Kind muss irgendwo auch zurückstecken, damit ich zum Training gehen kann. Also er geht hier in Cottbus in den Kindergarten, in die Krippe. Das ist dann ganz wichtig auch zu sagen, okay, ich mache das trotzdem, ich möchte das. Und ich wollte ihm das irgendwo auch ein Stück weit ja zeigen, später dann, wenn er größer ist, das verstehen kann. Und das hat ja auch gut funktioniert. Und letztlich ist ja das Tokio 2020 ist sozusagen auch sein Geburtsjahr und das ist irgendwie ganz toll.
Sehr schön. Übrigens, 2008 erreichte die Frances den zweiten Platz in Diskus. Also als Newcomerin gleich oben auf dem Treppchen zu stehen, das ist schon ein schöner Erfolg gewesen und hat ja auch ein bisschen zu dem Druck beigetragen, dass Cottbus so ein paralympisches Zentrum in Deutschland geworden ist. Und das ist, ja, sag ich mal, mit einer Cottbusserin, die so viel Engagement gezeigt hat, auch sehr, sehr schön.
Ich hätte mal noch eine Frage, weil wir ja gerade eben übers Training gesprochen hatten. Wie sehr wart ihr denn in eurem Training eingeschränkt, jetzt vor allem durch Corona, eben auch in Vorbereitung auf Tokio?
Prinzipiell gar nicht so sehr. Also wir hatten ja die Möglichkeit, als Team Tokio einfach nahtlos fast weiter zu trainieren. Ich glaube, es gab eine Woche, wo die Situation ein bisschen ungeklärt war. Aber wir durften die ganze Zeit in die Hallen, in die Sportstätten und konnten unser Training ganz normal durchziehen. Was wirklich ein Problem war, war halt die Planung von Wettkämpfen, besonders im Jahr 2020. Man wusste einfach nicht, also ich kann mich erinnern, wir hatten einen Wettkampf in Leverkusen, ich glaube, der wurde dreimal verschoben, weil wir nicht so richtig wussten, also das war wirklich eine schwierige Situation. Zwischenzeitlich auch einfach mal motivationsbedingt zu sagen, okay, jetzt ist der Wettkampf einen Monat später, okay. Was wirklich ein ganz großes Problem war, war Trainingslager zu finden, in die wir fahren konnten. Es war nicht so, dass es keine Länder gibt, in die man nicht fahren kann, aber es wollte uns keiner fahren lassen. Wobei wir dann wussten, andere Nationen sind aber weiterhin das Trainingslager gefahren. Die haben einfach gesehen, okay, Olympia bzw. Paralympics finden weiterhin statt. Wir müssen die Leute ins Trainingslager schicken und es ist in bestimmten Phasen auch einfach wichtig, ins Trainingslager zu fahren. Nicht nur für den Kopf, aber auch einfach für die Belastung. Und wenn ich jetzt an mich denke, ich muss in bestimmten Phasen einfach schnelle Läufe machen, draußen auf der Bahn. Das kann die Halle hier nicht gewährleisten. Und man muss dann auch einfach mal im Januar, Februar, März in die Wärme fahren und dort die schnellen Läufe bringen. Und wenn du dann aber nicht fahren kannst, ja, wir können weiter trainieren. Und ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir da einen großen Einbruch hatten. Aber es war für uns mit extremem Aufwand verbunden, wenn ich da an Telefonate denke, die ich mit der Paolo geführt habe.
Oh je.
Nach Namibia über irgendwelche Sachen, wo wir hinfahren könnten, was am Ende doch nicht geklappt hat. Ja, das war wirklich organisatorisch schon manchmal nervenaufreibend, glaube ich.
Und wie läuft denn so ein normaler Trainingsalltag im Parasport ab?
Naja, ist ja wie beim olympischen Sport. Also ich sag mal, wenn ich von der Leichtathletik spreche, ich kann für mich sagen, ich trainiere oder habe bisher immer zweimal am Tag trainiert, so wie es halt auch im olympischen, also in der olympischen Leichtathletik, was im olympischen Sprint so auch ist. Also es waren ungefähr 9 bis 10 Einheiten in der Woche. Jetzt gehe ich ja seit einer Woche arbeiten, also mal gucken, wie sich das widerspiegelt. Da muss ich noch einen Rhythmus finden, man muss da einfach, ja, das eben noch für sich austarieren. Für mich war das immer so, ich hatte im letzten Jahr nur den Sport. Ich habe 2020 im April fertig studiert, hatte dann quasi auch keine Vorlesungen mehr. Also bin ich früh aufgestanden, zum Training gegangen, Mittag nach Hause, habe mich regeneriert und bin dann Nachmittag zum Training gegangen. Als ich noch studiert habe, bin ich dann über Mittag in die Vorlesungen gegangen und jetzt gehe ich halt früh arbeiten und Nachmittag zum Training, mal gucken, wie das so läuft.
Und bei dir?
Ja, also ich bin Werfer, da hat man noch ein bisschen andere Umfänge, sodass wir auch zum Teil zweimal am Tag trainiert haben, aber eben nicht ganz so eine großen Umfänge, wie das als Sprinter notwendig ist. Ich habe natürlich das schöne Problem gehabt, dass ich noch ein kleines Kind zu versorgen hatte und habe, was den ein oder anderen Plan dann auch mal ganz gut durcheinander geworfen hat, weil von wegen hier, ich muss noch mal in die Krippe, weil Henry ist gerade irgendwo gestürzt und ich muss noch mal was erledigen oder so, das passiert dann einfach, haben wir aber, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Ansonsten ist es ein ganz normaler Tag, ich bringe ihn früh weg und bin dann zum Training gegangen. Natürlich ist das so ein bisschen wie so ein Hamster im Laufrad. Also ich habe mich immer nur bewegt zwischen meinem Zuhause, dem Sportzentrum und der Krippe, die aber auch gleich in der Nähe ist. Also man war nicht wirklich weit weg.
Okay, das ist ja schon mal gut.
Das ist gut, aber auf der anderen Seite hat man immer wieder gemerkt, wie man so wirklich im Kreis läuft und immer die gleichen Stationen jeden Tag abläuft und abfährt. Und dann im besten Fall noch irgendwo einkaufen geht, weil ja die Geschäfte auch lange Zeit geschlossen waren.
Ja.
Und sowas merkt man dann noch mehr, finde ich, dass einem so ein bisschen die Decke auf den Kopf fällt. Und Anfang des letzten Jahres, also im Februar, hatte mein Sohn ja Corona mit nach Hause gebracht und hat mir das dann auch gleich dagelassen. Also wir hatten das dann beide. Und ich glaube, er hat es ganz gut weggesteckt, aber ich hatte wirklich die Wochen danach noch gut zu tun, was die Luft betrifft.
Ja, glaube ich.
Und das Luftbekommen. Ich konnte ihm auch nichts vorlesen, weil die Luft dafür nicht gereicht hat und so. Es hat sich dann gegeben, aber ich glaube, wenn ich jetzt kein Werfer gewesen wäre, sondern auch Sprinter oder so, hätte ich meine Vorbereitung da abbrechen müssen, weil einfach der Körper das gar nicht so hinbekommt. Und das konnte man ja vorher auch nicht wissen. Es hätte mich natürlich auch eine Woche vor Tokio erwischen können mit einer Corona-Infektion und dann hätte ich da auch schlecht ausgesehen. Von daher muss man rückblickend sagen, war alles gut so, wie es war. Da hat man noch ein bisschen Zeit, aber so konnte man halt das wenig berechnen, ne? Das war schon so, wie Anna auch gesagt hat. Jeder hatte eben sein Päckchen zu tragen und so war es eben auch.
Vielleicht kann ich noch mal was dazu sagen. Erstmal bin ich froh, dass es nicht nur mir so geht, sondern auch Francis. Sie hat gesagt, voriges Jahr ist das passiert. Nee, es war dieses Jahr. Stimmt. Tatsächlich war es dieses Jahr mit der Corona-Infektion im Februar. Weil für mich ist das ja auch schon vergangen. Und was natürlich bei Francis insbesondere noch dazu kommt, sie muss täglich zur Physiotherapie. Das gehört also einfach zum Trainingsalltag mit dazu. Das ist manchmal auch noch eine Stunde weg. Jana nutzt das natürlich auch. Und sie hat sich noch sogenannte Reboots zugelegt, wo sie dann immer diese zur Regeneration nutzt, wo sie dann immer über Mittag ihren Mittagsschlaf gemacht hat. Und mich dann immer geärgert hat, ich lege mich jetzt hin. Ich habe dann im Büro gesessen und meine Arbeit gemacht, aber am Ende des Tages war es natürlich rundum auch für die Mädels eine riesen Pensumasse zu absolvieren, halt ganz klar.
Reboots, das sind also Recovery Boots, die regen das Lymphsystem an, dass quasi die ganzen Schlackestoffe, die sich ja in der Zeit des Trainings angestaut haben, wie zum Beispiel auch Laktat, dass die einfach schneller abtransportiert werden und die Regeneration angeregt wird. Mhm. Und ja, ich mache tatsächlich jeden Tag Mittagsschlaf. Es klingt sehr dekadent, aber es hat natürlich auch einen Hintergrund. Also es gibt Studien, die sagen, wenn du 20 bis 30 Minuten Mittagsschlaf machst, dann wirst du einfach kognitiv, regenerierst du schneller, du hast eine bessere Reaktionsfähigkeit im Nachmittagstraining, was besonders wichtig ist. Wenn wir nachmittagsschnelle Einheiten machen, dann muss man da ausgeruht sein, dann musst du da reaktiv sein. Und 20 bis 30 Minuten Mittagsschlaf haben da hauptsächlich auch einen regenerativen Aspekt. Also es ist auch nicht so, dass ich jedes Mal unbedingt Lust hatte, jetzt Mittagsschlaf zu machen, aber ich habe mich dann geopfert, damit es fürs Training.
Ja. Ich muss dazu sagen, ich finde das natürlich gut so. Und das ist auch der Punkt, was viele nicht verstehen. Das gehört einfach damit dazu, dass man diese Regeneration macht als Sportler. Deswegen sind auch Trainingslager für uns so wichtig, wo man dann wirklich die Ruhe hat, wirklich mal Sport machen, mittags sich ausruhen. Für die Sportler ist es unheimlich wichtig und ich merke das auch wirklich im Training bei den Athleten, wenn die ausgeruhter sind.
Aber Ralf, sind wir doch mal ehrlich, ob Sportler oder ganz normaler Mensch, man merkt ja die Stunde der toten Augen, wie man so schön sagt, so nach dem Mittagessen, danach merkt man ja förmlich, wie der Körper dann eigentlich nach Ruhe schreit und ja. So ein Powernapping, so einfach mal so, sich mal 20, 30 Minuten mal zur Seite hinzusetzen, wenn man die Möglichkeit hat, fühlt man sich danach doch tausendmal besser und dann ist man auch am Abend noch ein Stück mehr leistungsfähiger, als wenn man wirklich durchknüppelt, durchpowert und man dann, ja, ich sag mal, auch eine gewisse andere Reizschwelle hat, als wenn man doch nochmal eine innere Ruhe gefunden hat.
Definitiv, ja. Aber es wird ja gesellschaftlich, in unserer Leistungsgesellschaft nicht unbedingt anerkannt.
Das ist das Problem, Ralf. Und da schaue ich manchmal neidisch schon in die südlichen Länder mit ihrer Siesta. Dort wird das ja gelebt und schon in Südtirol fängt es ja an, dass da immer noch fleißig um 12 Uhr der Laden zugemacht wird, 14 Uhr wieder geöffnet wird, egal welche Kundschaft drin ist, das hat alles sein Gutes auch. Ne?
So ist es.
Aber greif mal eine Frage, so als Trainer mit diesen Rahmenbedingungen, gerade jetzt auch unter Corona-Zeiten, das war doch verdammt schwer, so die Sportlerinnen und Sportler vorzubereiten, zumal man ja auch nicht wusste, wann finden die Olympischen Spiele überhaupt statt. Wie kann man da auch motivieren? Wie kann man auch, ich sag mal, so ein Grundlevel halten an Trainingszustand, dass man dann in einer verhältnismäßig kurzen Zeit dann so Spitzenwerte dann rankommt bei den Sporten?
Ich glaube, wir haben eigentlich vom Training ja gar nicht so viel verändert. Ich habe einfach gesagt, okay, Tokio findet statt. Ich bin sowieso Optimist, die Mädels kennen mich. Und da mussten sie halt einfach auch mit. Aber ich habe natürlich, das gebe ich auch zu, am Ende des Tages gemerkt, also als wir zurückgekommen sind aus Tokio, dass dieses zusätzliche Jahr unwahrscheinlich Kraft gekostet hat. Also den Sport dann ganz klar, weil die mussten ja ihr Leben vollkommen neu ausrichten. Und gut, Francis und Janne sind natürlich noch beide jung.
Ja.
Das gibt nicht nebenbei großartig Party machen oder sonst irgendwas. Das gehört einfach mit dazu. Das muss man einfach auch wissen. Wird dem Sport absolut untergeordnet. Und da braucht man sich vor machen. Und wenn wir im Leistungssport was erreichen wollen, weiterreichen wollen, dann muss man neben dieser Förderung, die die Sportler bekommen, auch andere Wege noch gehen und überlegen, was Roland Rauer zum Beispiel gesagt hat, wichtig wäre auch, in die Rentenkasse einzuzahlen. Die Sportler verlieren einfach viele Jahre, wo nichts eingezahlt wird. Das darf man nicht vergessen. Francis hat das Glück, eine duale Karrierestelle zu haben. Jetzt wird da auch was eingezahlt. Also sie zahlt es ja selber ein, ist ja angestellt. Aber das muss einfach viel mehr passieren. Weiter, da kann ich jetzt richtig weit ausholen, Trainerausbildung, miserabel in Deutschland, Katastrophe.
Okay.
Es sind einfach keine guten Trainer mehr auf dem Markt. Und die ganzen Alten, ich bin ja auch schon fast alt, die gehen einfach alle in Rente.
Aber das ist so ein generelles Problem in vielen Berufszweigen. Jetzt werden aktuell Berufsschullehrer gesucht, Lehrer werden gesucht, als wenn man so überrascht ist. Ich glaube, das war ja auch so ein bisschen die Erkenntnis nach Tokio insgesamt, dass die Paralympics sich ja sehr, sehr gut dargestellt haben, die deutschen Paralympics. Das war ja, sag ich mal, in dem Gesamtzusammenhang in Deutschland ja wirklich ein Lichtpunkt gewesen. Und das werden wir ja noch in diesem Jahr merken, wenn wir den Weg des Ruhms weiter vervollständigen können, dass gerade hier in Cottbus da einige Plaketten sich deutlich in Richtung unserer Parasportler da verlagert haben, was sehr, sehr schön auch ist. Mhm. Aber ich glaube, die ganze olympische Bewegung wird ja auch um Reformen nicht drumherum kommen, glaube ich, oder?
Definitiv. Also die ganze deutsche Sport wird um Reformen nicht rumkommen. Und ja, da wird man an vielen Stellschrauben drehen müssen.
Ralf, mal jetzt persönlich auch mal eine Frage. Wir haben ja nun Sportarten, machen wir uns nichts vor, die werden nun über Gebühr gepowert bis zum geht nicht mehr. Fußball ist ja so ein Stichwort, ja, und jetzt haben wir ja solche Sportarten, wo ich sage, wo sich die Sportlerinnen und Sportler quälen, ja, wo dann für einen Höhepunkt muss alles stimmen, ja, das ist, ob das Olympische Spiele, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften sind. Und der Stellenwert dieser Sportarten, wo eben viel mehr Schweiß, Anstrengung scheinbar nach außen gebracht werden muss, im Gegensatz zu dem, was so, ich sag mal, die Massensportarten oder Massenlieblingssportarten ist. Gibt es da noch genügend Kinder, Jugendliche, die sich dafür interessieren?
Naja, also ich sag mal, im Parasport haben wir sowieso schon mal Schwierigkeiten gehabt, Nachwuchs zu finden. Das gibt halt nicht so viele Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene mit Handicap, die dann auch Sport treiben wollen. Wobei das viele eigentlich können, weil das auch Unwissenheit ist, dass man zum Teil, sagen es auch die Eltern, mein Kind hat eine Behinderung und das kann doch gar keinen Sport machen. Aber das ist natürlich ein Trugschluss. Da, für jedes Handicap, gibt es da eine schöne Möglichkeit. Natürlich ist nicht jeder talentiert. Logischerweise, es kann auch nicht jeder Fußball spielen. Also ich, wenn ich an den Ball getreten habe, dann ist da nie was rausgekommen. Das ist dann einfach so. Ich konnte auch nur, ich war selbst Läufer, ich konnte halt gerade auslaufen.
Ja.
Das muss man einfach dann auch realistisch einschätzen können. Aber ich glaube schon, dass gerade die mediale Präsenz der Sportarten, die wir jetzt hier betreiben, sicherlich im Paralympischen Jahr gut ist, kann man gar nichts gegen sagen, aber zum Teil auch enttäuschend. Und wenn ich vergleiche das jetzt mal mit Großbritannien, die haben 2012 die Olympischen und Paralympischen Spiele in London gehabt. Um die 2000er herum war da Parasport auch nicht interessant, das hat keinen interessiert. Und dann wurden die Spiele dorthin gelegt und seitdem hat das nicht den Boom gegeben. Und ich war in London Außenstäfer, ich war nicht im Dorf, ich hatte ein Hotel, war ich untergebracht und dort lief den ganzen Tag ein Fernseher im Essenraum und da wurde immer über Parasport berichtet und waren Interviews, die Leute kannten die Paraspitzensportler. David Weir, der dort viermal Gold geholt hat, war ein Star oder ist ein Star in Großbritannien.
Ja, ja.
Und das ist einfach medial aufgearbeitet worden. Okay. Also es wird jetzt, ich will das gar nicht schlecht reden, aber es wird nicht nur über Fußball berichtet, obwohl die Briten ja im Fußball was machen. Und da ich war total erstaunt, vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass die einfach sportbegeisterter sind, aber ich glaube schon, wenn unsere Medien intensiver über, und das geht nicht nur um Parasport, das geht auch um andere Sportarten. Ja, es muss einfach viel mehr darüber berichtet werden. Und ich weiß, dass die Briten das richtig super gut gemacht haben. Und 2017 bei der WM, da waren wir nicht dabei. Francis war verletzt. Janne hat mal ein Durchhängerjahr gehabt. Es passiert halt auch mal. Was mir da berichtet wurde, da waren insgesamt während der WM 350.000 Zuschauer über die Tage verteilt im Stadion in London. Die haben da Eintritt dafür bezahlt.
Wahnsinn.
Wir hatten fast gleichzeitig in der Europameisterschaft in Deutschland Leichtathletik, da waren 250.000 Zuschauer. Mal als Vergleich, wie die Leute dorthin gegangen sind.
Ja.
Also wie die Begeisterung für den Sportler ist, weil die auch anerkennen, das sind Hochleistungssportler, das sind höchste Leistungen, die dort gebracht werden. Und natürlich muss man sich damit beschäftigen, weil das bei uns sicherlich im Parasport kompliziert ist. Gar keine Frage. Und manchmal sehen wir ja schon nicht mehr durch mit diesen Bewertungen. Muss man auch zugeben, wenn die Leute klassifiziert werden. Das ist nicht ganz einfach, aber wenn man sich ein bisschen mit beschäftigt, Fakt ist eins, die Leute, die dort dabei sind, die meisten trainieren richtig hart und bringen richtig große Leistung.
Mich würde jetzt nochmal in Bezug auf Tokio interessieren, ob ihr euch in der Wettkampfsituation so richtig bewusst wart, dass du, Janne, jetzt einfach einen Rekord gelaufen bist oder dass du, Francis, die Silbermedaille gewonnen habt. Wart ihr euch darüber so bewusst? Fällt einem das überhaupt selber so auf, wenn man im Wettkampf drinsteckt?
Naja, wie ich schon gesagt habe, war meine Saisonvorbereitung ja nicht so optimal, aber ich glaube, ich hatte auch nicht wirklich eine, die ich jetzt optimal empfunden habe. Also von daher war es auch nichts Neues. Und da war ja klar, dass zwischen Platz 2 und 5 irgendwie alles drin ist, weil das eigentlich die Konkurrenz bei mir relativ nahe zusammenliegt und dort einfach die Tagesform entscheidet. Und am Ende war es ja auch so. Und witzigerweise war die Startreihenfolge umgekehrt zur Weltrangliste. Das heißt, die führend war, war die letzte, die dran war. Und bei uns ist ja so, wir machen ja 6 Versuche und dann ist der nächste dran. Also man kann nicht so direkt kontern, sondern man macht seine 6 Versuche und muss dann abwarten, wofür es reicht am Ende. Und das heißt also, ich war dann dran und danach kamen die 3 Führenden, weil ich war 4. in der Weltrangliste. Und da war mir schon klar, die können das und die haben das auch drauf. Aber am Ende war halt auch zu sehen, dass die Tunesierin beispielsweise ihr Leistungsniveau nicht abgerufen hat, was sie woanders hatte. Und bei der Finnin war es ja auch ähnlich. Und ich hätte nicht damit gerechnet, dass meine 17 Meter, die ich da hatte, dafür reichen würden. Weil ich einfach wusste, dass es einfach sonst so eng beieinander liegt, dass es genauso gut der 5. Platz werden kann mit einer richtig guten Leistung. Wobei ich mir halt die 18 Meter vorgenommen hatte. Es hat aber irgendwie nicht funktioniert. Dass es am Ende dann für Silber reicht, war für mich nicht klar. Und das wäre mir auch sag ich mal, nicht egal gewesen, aber wenn ich eine richtig gute Leistung gehabt hätte und ich wäre Fünfte geworden, dann wäre es halt auch so gewesen. Weil einfach, wenn die anderen weiterwerfen, dann ist es auch so. Und gerade weil man nicht kontern kann so direkt, sondern eben nach seinen Versuchen warten muss, was die anderen da tun, ist es nochmal von vornherein eine ganz andere Sache, sich darauf auch mental einzustellen, dass man das nur für sich selber erstmal in der Hand hat und dann warten muss, was die anderen tun.
Und ist das, ich würde gleich nochmal nachfragen, nicht relativ kräftezehrend, wenn man da 6 Versuche hintereinander machen muss? Also erkennt man da, dass der 6. jetzt wahrscheinlich nicht ganz so gut wird wie die ersten 3?
Beim Wettkampf jetzt in Tokio direkt war es ja so, dass wir alle 6 Versuche am Stück machen konnten. Mhm. Wenn es aber noch mehr Teilnehmer sind, dann macht man ja erst die ersten 3 und dann kommen die besten 8 ins Finale und dann nochmal 3.
Ach so.
Und das wäre ja noch schlechter, weil dann hat man noch 2 Stunden gewartet und hat dann nochmal 3 Versuche. Und sich da zu steigern, das ist wirklich schwer. Also kann man sich schon glücklich schätzen, wenn man die 6 Versuche am Stück hat und kann das dann im Fluss sozusagen auch für sich nutzen. Mhm. Das ist eben die Kunst, dass man innerhalb dieser 6 Versuche das für sich abruft, was man eben drauf hat. Und das wird auch keine Zuschauer waren beispielsweise. Das sind wir ja gewöhnt, wenn ich an unsere Europameisterschaft in Berlin denke. Da waren leider auch keine und da gab es nicht mal die Ausrede, dass Corona sie leider nicht ins Stadion gelassen hat, sondern da war einfach niemand. Und von daher bin ich es persönlich für mich auch gewöhnt, mich auf mich selber zu konzentrieren und dann kriege ich das rundherum auch gar nicht so mit.
Und Janne, warst du dir bewusst, dass du einen Rekord gelaufen bist?
Erstmal noch zu der Zuschauersache. Also wir haben ja nächstes Jahr die WM in Japan. Ich hoffe, dass wir da als Teilnehmer dann erleben dürfen, wie die Japaner als Zuschauer sind. Also ein sehr gastfreundliches Volk und ein sehr sportbegeistertes Volk. Das haben wir vorher schon gemerkt. Zu dem Rekord muss ich sagen, dass das meiner ist seit 2018. Das heißt, jedes Mal, wenn ich eine neue Bestleistung aufstelle, laufe ich einen deutschen Rekord. Es war unser Ziel, eine Bestleistung aufzustellen. Also wenn ich da nicht mit dem deutschen Rekord rausgegangen wäre, dann... Oh nee, ich kann nicht nachdenken.
Dann hat es Ärger gegeben.
Dann hat es richtig Ärger gegeben. Von daher war ich da schon... Ja, das war vorprogrammiert, dass das sein muss.
Ja, die Trainingsleistungen haben einfach auch darauf hingedeutet, ja, dass wir... Definitiv. Schon eine Enttäuschung gewesen, wenn es nicht so gewesen wäre. Und wir wussten ja auch, ich meine, du kannst ja noch mehr dazu sagen, dass es notwendig sein wird. Und es war
Genau. Es war einfach notwendig. Ich bin am Ende an einem Finale gescheitert mit 0,01 Sekunde. Also eine Hundertstel hat mir gefehlt. Ja. Wir wussten, dass das verdammt eng wird. Ich hatte am Ende auch ein bisschen Pech. Wir hatten 3 Vorläufe. Es gab kein Halbfinale, obwohl es die Teilnehmerzahl zugelassen hätte. Aber sie haben es nicht gemacht. Was mir dann auch ein bisschen... entgegengespielt hat, denn ich hatte den meisten Gegenwind in meinem Lauf. Und dann um eine Hundertstel das Finale zu verpassen, ist einfach Pech. Ist jetzt so. Also das kann man dann natürlich, das gehört zum Sport dazu, Glück und Pech. Freude und Leid liegt halt nah beieinander. Aber dass ich einen deutschen Rekord gelaufen bin, darüber habe ich mir gar keine Gedanken gemacht, weil für mich ist es, ich hätte gern, also Bestleistung. Und mein Ziel ist es schon, also der deutsche Rekord, bevor ich ihn hatte, stand 10 Jahre. Meiner soll dann mindestens 12 stehen, bevor den jemand knacken kann. deshalb mache ich auch noch ein bisschen weiter und treibe den noch ein bisschen nach vorne, dass der da einfach, dass die nächste Generation da noch sehr, sehr lange dran knabbern kann.
Ja, da drücken wir die Daumen. Und wie war das für Sie, Herr Paulo? Haben Sie sozusagen die Sektkorken knallen lassen und sich mit beiden mitgefreut über die Ergebnisse?
Also gefreut habe ich mich, ja. Sektkorken habe ich nicht knallen lassen, aber ein Kollege hat tatsächlich eine Flasche japanischen Whisky mitgebracht. Und da haben wir tatsächlich mal dann darauf angestoßen. Und kann ich auch sagen, jetzt im Nachhinein hat auch sehr gut geschmeckt. Und natürlich war das Salz in der Suppe, wenn man so sagen darf, die Erfolge der beiden Mädels. Bei Frances habe ich mich natürlich riesig gefreut über die Silbermedaille. Und mit 17,72, die sie geworfen hat, waren es ja knapp 18 Meter. Und gut, aber wir wollen es noch nicht kleinreden mit der ganzen Problematik der Vorbereitung. Das war so weit, wie sie seit 2016 nicht geworfen hat. Das ist einfach so. 18,40 ist ihre Bestleistung aus 2016. Ich bin davon überzeugt, dass sie das wohl wieder knacken kann, wenn die Vorbereitung mal ein bisschen besser läuft, optimal läuft sie ja nie, das hat sie auch schon gesagt. Aber wir haben es ja drauf, sag ich mal, immer im Kontext mit den Sportlern gemeinsam, dass wir da immer zum Höhepunkt die beste Leistung abrufen. Das ist immer das Ziel, was ich als Trainer habe, logischerweise. Dann muss es passen. Das hat bei Frances gepasst dieses Jahr, das hat bei Janne mit der 12,42 auch gepasst. Und ja, klar, das war das Blöde, kann man so schön sagen, dass sie in ihrem Vorlauf den meisten Gegenwind hatte. Das ist ärgerlich, dass es dann am Ende nicht ganz gereicht hat. Und ich habe das Zielfoto gesehen. Das war die vor ihr war, waren 12,41. Ich habe keinen Unterschied gesehen. Also
am Ende ist es jetzt gelaufen.
Das ist gelaufen, das ist Vergangenheit. Genau. Das ist so das Gute. Janne schaut immer nach vorn. Grundsätzlich. Da werden kurz ein paar Tränen verdrückt und dann geht es aber wieder vorwärts.
Genau, wir haben ja gehört, nächstes Jahr Weltmeisterschaften. Wie sehen jetzt so die nächsten Vorbereitungen aus?
Ich habe keine Ahnung.
Ich habe keine Ahnung.
Naja, ich sag mal so, wir werden sicherlich weiterarbeiten. Was die Trainertätigkeit
ist auch, ja?
Ja.
Macht auch noch weiter.
Was die Trainertätigkeit betrifft, da müssen wir uns nochmal austauschen. Das haben wir noch nicht endgültig abgeklärt, weil ich einfach durch meine Stützbuleitertätigkeit wenig Zeit habe. Das wissen die Mädels auch. Und wir werden sicherlich bei Janne da eine andere Lösung finden müssen, weil der Aufwand durch zweimal Training am Tag und dann Frances parallel noch dazu, das kriege ich einfach nicht alles alleine hin.
Aber das ist doch ein schöner, nennen wir es ruhig, Schlusspunkt. Also beide Paris im Blick. Jetzt muss ich selber mal gucken. 2024 dann. Ja, da wünschen wir auf alle Fälle weiterhin gutes Gelingen, Gesundheit vor allen Dingen. Das braucht man, damit man auch das schaffen kann. Weiter Ralf Paulo als Trainer an der Seite, weil ich glaube, Ralf, die Erfolge der beiden ist ja auch ganz eng mit dir, mit deiner Arbeit hier verknüpft und verbunden. Und da muss ja auch die Chemie stimmen, nicht? Man muss sich auf den Trainer einlassen und der Trainer muss auch wissen, was er an seinen Schützlingen hat. Und wenn das harmoniert, das Ganze, dann kommen auch die Erfolge. Und da wünschen wir auf alle Fälle für die Zeit auch zwischen Paris und Tokio alles Gute in den nächsten Monaten und Jahren.
Danke, das hätte ich nicht besser auf den Punkt bringen können mit der Zusammenarbeit.
Unsere Hörerinnen und Hörer wissen garantiert, was jetzt kommt, denn wir spielen zum Abschluss einer jeden Folge immer ein kleines Spielchen. Und heute spielen wir das verrückte Sportartenraten. Ich werde euch verschiedene Sportbegriffe, also es sind immer Sportarten, vorlesen. Allerdings ist die Schwierigkeit hier, dass ich sie rückwärts lesen werde. Ihr müsst raten, wie denn diese Sportarten halt vorwärts gelesen werden, also wie sie dann heißen. Dafür stehen vor euch Klingeln. Wir haben drei Stufen. Die erste Stufe sind relativ leichte Begriffe. Die zweite, da wird schon ein bisschen komplizierter. Na, und die dritte, die hat es in sich. Wir haben es vorhin ausprobiert. War lustig, wir haben viel gelacht. Es gibt natürlich zum Schluss dann auch eine kleine Urkunde für alle.
Da steht doch gar kein Leistungsdruck jetzt oder irgendwas. Nee.
Nein, überhaupt nicht.
Ich habe gleich mal die perfekte Ausrede. Ich bin wirklich ein miserabler Spieler. Wirklich, weil ich habe einfach irgendwann die Lust dazu verloren, weil ich mit meinen Sportlern immer Erfolge erringen muss und im privaten Bereich, also meine Tochter sagt immer, ich bin ein Spielgrinch. Die hat recht.
Geht mir aber genauso. Tja, das tut mir leid, aber wir spielen jetzt trotzdem.
Ich bin dabei.
Dann fangen wir mal an mit der ersten Runde. Der erste Begriff. Lapsuff.
Fußball.
Genau. Der zweite Begriff. Nenrut. Nenrut. Mit T vorne.
Turnen.
Ja. Mensch, Herr Kelch.
Ich staune nicht jetzt selber über mich.
Du bist ein bisschen gestählt aus der Tierparkgeschichte.
Wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich.
Einfach gut zuhören, was wir gar nicht mehr können.
Der nächste Begriff. Flock.
Golf.
Achso. Ja, genau. Weiter. Sinnet.
Tennis.
Ja, Janne, richtig.
Janne, sehr gut.
Und der letzte Begriff aus Runde 1. Necknier. Necknier. Mit R vorn.
Ringen.
Ja, richtig.
Oh Mann.
So.
Meins auch nicht.
Dann gibt es die zweite Runde, etwas schwerer. Trops da.
Radsport.
Genau.
Das musst du rauskriegen.
Ja, das muss ich.
Das wäre enttäuschend gewesen, wenn es nicht gewesen wäre.
Gnillwop.
Bowling?
Ja.
Ohne Worte.
Der startet so durch.
Jetzt bin ich warm.
Jetzt, genau, gut trainiert jetzt.
Ja, sie ist halt eine Schnellstarterin und das zeigt sie jetzt hier auch wieder.
Jetzt wird gesprintet, genau.
Genau.
Labielov.
Volleyball?
Ja, Mensch.
Jana hat's drauf.
Ja.
Meine Mutter ist Deutschlehrer.
Na, hat ihr mal rückwärts gesprochen
zu Hause? Ich wollte gerade sagen, musst du aus also rückwärts sprechen?
Das wird zu Hause gesprochen.
Rückwärts buchstabieren, ja.
Labdna.
Handball.
Ja. Mensch, das wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen hier.
Ja, ich kann ja nicht so ohne weiteres das Feld hier überlassen.
Ich bleib mal ganz entspannt.
Der letzte Begriff aus Runde 2. Nef Rebs.
Speerwerfen.
Ja.
Hm. War leider etwas zu spät.
Ah, da gibt es einen halben Punkt.
Ich habe Paul überholt.
Das ist ja. Bei Sportarten dachte ich, Disziplinen sind jetzt auch nur das. Das erhöht ja das Risiko.
So, das war Runde 2. Es steht Kopf an Kopf. 5 zu 5.
Noch spät.
Zwischen Herrn Kelch und Janne und ein halber Punkt für Frenzel. Gut,
ich halte mich weiterhin zurück, weil genau. Ich möchte jetzt nicht in diesen Zweikampf eingreifen.
Sehr sportlich. So, letzte Runde. Jekosi mit Y am Ende.
Eishockey.
Ja. Neck, Nier, Psix.
Skispringen.
Ja.
Also,
wir haben einfach keine Chance. Sie ist zu schnell.
Neshots, Leguk.
Kugelstoßen?
Ja. Ich habe gerade noch überlegt, ob ich es nochmal anders Frenzel betonen soll. Das mache ich
dabei, ja nicht mehr. Das mache
ich ja nicht mehr. Da bin ich
raus. Jetzt kommt tatsächlich noch eins, das ist ein bisschen leichter. Gnillruck. Mit C.
Curling?
Ja.
Ich habe es geahnt, aber ich habe... Nee,
ist das schon die Vorbereitung auf die Olympischen Winterspiele? Curling, Eishockey und... Skispringen.
Na, wir brauchten ja ein bisschen schwerere Begriffe. Und das allerletzte. Ach ja, jetzt weiß ich auch wieder, was das für ein Wort ist.
Einfach mal andersrum lesen.
Ja. Naja, okay, ich bin
nein, 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 nein.
Ich bin schon mal.
Selbst das letzte kann nicht mehr den Abstand aufholen hier.
Gnobs Ho. Also da ist ein H, ein C.
Hochsprung.
Ja, genau. Und damit steht es 10 Punkte für Janne, 5 Punkte für Herrn Kelch, ein halber Punkt für Frenzel.
Ja.
Und Herr Paulo hat sich sportlich zurückgehalten.
Genau, er hat trainiert und beobachtet.
War das jetzt genau. Ein Fehler, den OB fertig zu machen?
Nein, überhaupt nicht.
Janne, du hast die Fahne sehr gut oben gehalten. Und wunderbar. Du hast bewiesen, dass du die perfekte Sprinterin bist.
Genau.
Und
genau.
Immer schnell aus dem Startblock.
Und trotz blond, um mal diese Klischees hier abzuwerten, man kann auch blond schlau sein.
Genau. Und damit bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören und hoffen, ihr hattet Spaß. Vielleicht habt ihr ja die Begriffe noch schneller als Janne rausbekommen. Und dann freuen wir uns, wenn ihr beim nächsten Mal einschaltet. Da wird es wieder sportlich. Und zwar reden wir mit dem Trainer des FC Energie Cottbus über den Verein und verabschieden uns für heute. Wenn ihr Fragen, Themenwünsche und Anregungen habt, könnt ihr sie uns gern per Mail an podcast@cottbus.de senden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
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 Ciao.
Tschüss.
Ja, der Cottbusser Podcast, Kutscher putzt den Cottbusser Podcast, Kutschkasten.